Herzlich willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Hier beleuchten wir die facettenreiche Welt des Lichts. Erlebt mit uns, wie Licht unser Leben beeinflusst. Von der Magie des Tageslichts über die Kunst der künstlichen Beleuchtung bis hin zu den Herausforderungen der Lichtverschmutzung. Lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und das ganze Spektrum des Lichts entdecken. Hallo liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Licht hören, dem Podcast, wo wir uns das Phänomen Licht in all seinen Facetten anschauen. In dieser Staffel geht es um Tageslicht, das Phänomen an sich und seinen Einfluss auf unser Leben. Heute wieder mit dabei meine liebe Kollegin und Co-Moderatorin Caroline Liedtke.
Hallo Johanna, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Wie gesagt, wir schauen uns das Thema Tageslicht an und heute von dem Gesichtspunkt Tageslicht und seine physiologischen Auswirkungen auf uns und auf Körper und einfach auf das Leben auf der Erde. Und dafür haben wir Oliver Stefani eingeladen. Hallo Oliver.
Hallo.
Oliver ist in Luzern an der Schweiz. Er lehrt und forscht im Themenfeld Licht an der Hochschule in Luzern und er kommt ursprünglich aus der Feinwerkmechanik, hat sich aber schon früh mit Optik und dem Phänomen des Lichts beschäftigt und inzwischen ist er auch von den visuellen Effekten auch zu den nicht visuellen Effekten von Licht auf uns Menschen eingegangen und forscht dazu. Außerdem setzt er sich in der Daylight Academy aktiv für eine internationale Vernetzung und für Bewusstseinsbildung für Tageslicht ein. Nochmal herzlich willkommen, lieber Oliver.
Vielen Dank, ich freue mich.
Worum soll es heute also gehen? Heute geht es darum, welche Effekte Tageslicht auf die Physiologie hat, also auf das Zusammenwirken aller physikalischen, chemischen und biochemischen Vorgänge im Körper.
Oliver, was hat dich ursprünglich dazu gebracht, dich mit der Wirkung von Tageslicht zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, das ging schon in der Schulzeit los. Irgendwie hat mir das Licht in einem Klassenzimmer, das damals Leuchtstoffröhrenlicht, nie gefallen oder ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Wenn das Licht ausgeschalten wurde und der Raum war mit Tageslicht durchflutet, habe ich mich irgendwie besser gefühlt. Oder wenn wir draußen waren, habe ich mich irgendwie besser gefühlt. Da habe ich mich schon gefragt, was das wohl ist. Und da habe ich mich für Licht interessiert. Und darum habe ich eigentlich auch Feinwerktechnik studiert, weil man dort den Fokus auf die Optik legen konnte. Dann bin ich irgendwie immer mehr in die Richtung gerutscht, dass ich mich interessiert habe, wie Licht auf den Menschen wirkt. Und darum bin ich dann in ein Chronobiologie-Labor gegangen in Basel und habe dort dann unter anderem untersucht, wie Tageslicht-LEDs sich auf den Menschen auswirken, wie sich das sogenannte Human-Centric Lighting auswirkt und wie sich Bildschirmlicht am Abend auswirkt. Und jetzt bin ich eben in Luzern, an der Hochschule Luzern und mache da unter anderem Lichtdosimetrie oder Studien zur Lichtdosimetrie, als ich messe, wie viel Licht wir so täglich ausgesetzt sind.
Das ist super spannend, deine Reise von du verstehst als Kind das Tageslicht, das Licht ist, was dir am besten gefällt, bis hin zu du studierst es, wie man es lenkt. Und jetzt will ich noch wissen, wie es auf uns Menschen wirkt und wie viel wir davon abbekommen. Für dich ist es, glaube ich, klar, aber wenn du es einfach erklären müsstest in einem Satz, was ist die Bedeutung von Tageslicht für uns Menschen?
Wir sind für Tageslicht erschaffen worden. Und der Satz ist jetzt nicht nur von mir, sondern der ist eigentlich von der Daylight Academy. Den haben wir also mit Experten zusammen so entworfen.
Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht dafür gemacht, so wie du, ein Büromensch zu sein und drin zu sitzen.
Ja, genau.
Okay. Warum, meinst du, ist Tageslicht der fundamentale Taktgeber für das Leben auf der Erde?
Man muss sich das mal vorstellen, wie lange es den Tag-Nacht-Rhythmus auf der Erde schon gibt. Den gibt es natürlich so lange, wie es die Erde gibt, aber so seit rund 1,5 Milliarden Jahren, denkt man, hat sich die Lichtwahrnehmung, also die Tageslichtwahrnehmung, entwickelt. Und 1,5 Milliarden Jahren, das ist ist schwierig, sich vorzustellen, so einen langen Zeitraum. Wenn man diese 1,5 Milliarden Jahre auf ein Jahr komprimieren würde, damit man sich es besser vorstellen kann, dann wäre ein Tag in diesem vorgestellten Jahr wären dann 4 Millionen Jahre. Und wenn dann also am 1. Januar in diesem Jahr die Lichtdetektion sich langsam entwickelt hat, die Tageslichtdetektion, dann wäre es in diesem komprimierten Jahr der 31. Dezember, 3 Stunden vor Mitternacht, seitdem sich die Menschen die Nacht erhellen können mit Feuer. seitdem sie entdeckt haben, wie man Feuer machen kann. Davor gab es nur Sternenlicht oder Mondlicht. Und dann hat man entdeckt, okay, jetzt kann ich mir die Nacht auch heller machen, aber mit Feuer. Das sind 3 Stunden vor Mitternacht. Und 3 Sekunden vor Mitternacht, ungefähr natürlich, hat man das elektrische Licht entdeckt in diesem komprimierten Jahr. Und das ist schon ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Da kann man schon davon ausgehen, dass wir da möglicherweise noch nicht dafür optimiert sind.
Wow, das ist ja quasi so ein Wimpernschlag und jetzt soll ich mich darauf angepasst haben, dass ich mit elektrischem Licht umgehen soll oder nur damit konfrontiert bin, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schichtarbeit wäre. Mhm. Das heißt, die menschliche Physiologie ist komplett auf diesen natürlichen Rhythmus angepasst. Wie zeigt sich das?
Neben dem Sehen haben sich auch biologische Uhren entwickelt in einem sehr langen Zeitraum. Also innere biologische Uhren und diese biologischen Uhren, die gibt es bei Algen bis zu Menschen. Und die gibt es auch bei Mäusen und Hühnern und die ticken in uns. Und die haben sich deswegen entwickelt, weil wenn in so einem langen Zeitraum, wenn es da immer Tag und Nacht wird und immer wieder einen Sonnenaufgang gibt und einen Sonnenuntergang, dann kann man davon ausgehen, dass am nächsten Tag das auch wieder passiert. Und so kann man praktisch sich optimieren für diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Mäuse sind nachtaktiv, die können sich nachts besser verstecken vor Raubvögeln, die eigentlich tagaktiv sind. Und tagsüber schlafen sie, sind in ihren Höhlen und sind dann sicher vor diesen Raubvögeln. Jetzt Hühner und Menschen, die schlafen nachts, so können wir uns nachts erholen. Das Gehirn kann sich erholen, der Körper kann sich erholen und tagsüber, wenn wir gut sehen, sind wir wieder wach und fit. Und auch das habe ich mich schon in der Schulzeit gefragt oder noch vor der Schulzeit. Meine Oma hatte draußen Hühner im Freien und die sind abends immer in den Stall gegangen, ohne dass wir das denen gesagt haben. Und kann man sich fragen, woher die das wissen, wenn das denen niemand sagt. Und das sind genau diese zirkadianen Rhythmen, das sind diese biologischen Uhren auch in den Hühnern. Die wissen, jetzt wird's Abend, jetzt müssen wir in den Stall.
Falls ihr euch gerade fragt, was ist ein zirkadianer Rhythmus? Das ist unsere sogenannte innere Uhr und die steuert, wann wir wach sind oder müde werden, essen oder gut denken können. Und sie orientiert sich eben am Tageslicht.
Vielleicht in dem Zusammenhang noch diese inneren Uhren, die ticken in uns. Und die ticken aber nicht genau 24 Stunden. Die ticken bei den meisten von uns ein bisschen länger. Wenn sich die Erde in 24 Stunden dreht und bei uns ticken die ein bisschen länger, dann würden wir immer später ins Bett gehen. Also wir werden ein bisschen so zur Eule, zum Nachttyp, die meisten von uns. Es gibt da Frühtypen, da tickt die Uhr ein bisschen schneller. Und diese inneren Uhren müssen deswegen auch immer wieder getaktet werden oder eingestellt werden. Und das funktioniert eben übers Tageslicht.
Was wird denn alles gesteuert? Wenn du sagst, die inneren Uhren müssen immer wieder neu gestellt, synchronisiert werden mit Tageslicht. Aber warum ist das wichtig? Also was hängt denn davon ab, welche Systeme im Körper, also außer Schlaf und Wach haben wir jetzt schon gehört, aber es ist ja noch nicht alles, so wie ich das verstanden habe.
Nee, vielleicht kann man sich das so vorstellen wie, ja, wie eine echte Uhr, wie so eine Wanduhr, wo so ein Pendel tickt und innen drin ist so ein Zahnräder und so ein Räderwerk und diese Zahnräder, die müssen gut geölt sein, die müssen gut ineinander greifen. Und das sind die ganzen inneren Uhren, die es im menschlichen Körper gibt, wo die einfach die Niere weiß, wann sie was machen muss, wo die Leber weiß, wann sie was machen muss, wo dann abends das Melatonin steigt, dass wir müde werden, wo dann auch regenerative Prozesse im Körper stattfinden. Das sind alles so innere Uhren. Und die müssen aber im Takt gehalten werden von einem Dirigent. Und dieser Dirigent, das ist unsere Hauptuhr, die sitzt im Gehirn bei uns. Das kann man sich vorstellen wie 2 Reiskörner. Und die tickt auch richtig. Und diese Uhr, die gibt den Takt vor für die ganzen physiologischen Prozesse im Körper. Und wenn jetzt diese Wanduhr, wenn diese Zahnräder da ein bisschen aus dem Takt kommen und es knirscht dann so bei diesen Zahnrädern, dann knirscht es halt eben auch im Körper, dann sind die Prozesse finden nicht zur richtigen Zeit statt und dann kann es zu Krankheiten kommen. Und da weiß man, dass so ein gestörter zirkadianer Rhythmus, also so eine gestörte innere Uhr, dass das kann losgehen mit einer leichten Winterdepression, das kann zu richtigen Depressionen führen. Das hängt mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammen, mit Diabetes, also mit Stoffwechselerkrankungen auch, mit Immundefekten und das kann sogar langfristig, wenn man die innere Uhr immer stört, immer durcheinander bringt, dann kann es sogar zu Krebs führen und das sagt auch schon die Weltgesundheitsorganisation seit 2007.
Also ist Tageslicht nicht nur irgendwie die Lichtquelle, auf die wir angepasst sind, evolutionär irgendwie sowieso, aber wir können es auch noch mal begreiflich machen, indem eigentlich Tageslicht auch eine gute Medizin für uns ist, kostenlos, frei verfügbar und uns eigentlich gesund hält.
Ja, genau. Ja.
Also wir haben jetzt gesehen, wie Tageslicht quasi auf unseren Körper wirkt. Jetzt im Unterschied, was unterscheidet jetzt Tageslicht biologisch von künstlichem Licht?
Damit könnte man auch einen ganzen Podcast füllen, glaube ich, mit den Unterschieden von Tageslicht zu Kunstlicht. Es unterscheidet sich einfach in vielen Aspekten. Das Spektrum sieht meistens ganz anders aus. Es enthält UV-Anteile, Infrarotanteile. Es ist ein volles kontinuierliches Spektrum. Die Lichtverteilung sieht meistens ganz anders aus. Also in der Natur haben wir eine sehr großflächige Lichtquelle, die Himmel heißt. Dann haben wir eine sehr helle Lichtquelle, die heißt Sonne. Und die strahlt direkt paralleles Licht, irgendwie das wir im Innenraum auch selten haben. Die Dynamiken sind ganz anders draußen. Also die Dynamiken können ganz schnell sein. Das kann so das Glitzern von Blättern im Wald, im Wind sein, die Sonnenstrahlen, die da durchblitzen, oder das Glitzern auf einer Wasseroberfläche. Aber auch die Wolkenbewegung, die führt zu Licht und Schatten. Das sind Dynamiken vom Tageslicht. Die Dämmerung, da gibt es bestimmte Lichtwechsel, die sehr charakteristisch sind für das Tageslicht. Und das ist auch spannend. Die Lichtwechsel und die Farbwechsel, die am Morgen in der Dämmerung und am Abend in der Dämmerung stattfinden, das ist ja so ein Farbwechsel von am Morgen von bläulichem Licht, der blauen Stunde, zu der goldenen Stunde, wenn die Sonne aufgegangen ist, und am Abend wieder umgekehrt, also von der goldenen Stunde zur blauen Stunde. Und genau diese Farbwechsel, diese Lichtwechsel hat man mal untersucht, ob die eine Rolle spielen, um die zirkadiane Uhr bei Mäusen besser zu takten. Und das tun sie. Also bei Mäusen weiß man, diese Lichtwechsel, rein diese Farbwechsel sind wichtig für die zirkadiane Uhr. Bei Menschen weiß man es noch nicht, aber kann man ja vielleicht auch annehmen. Und die Intensität ist natürlich ganz anders bei Tageslicht. Also Tageslicht ist 10, 100, vielleicht 1000 Mal heller als das, was wir im Innenraum haben am Tag. Und in der Nacht ist es einfach tausendfach dunkler.
Wahnsinn. Ich komme nochmal zurück auf die Situation in der Schule damals, als du klein warst. Ich unterrichte ja an der HAW Hamburg und wenn ich um 8 Uhr unterrichte, dann gucke ich in ganz müde Augen von 20-Jährigen. Meine Frage wäre, also und die Fragen, ich erzähle ihnen manchmal von der Wirkung von Tageslicht, nicht nur manchmal, immer am Anfang des Semesters. Und dann fragen die mich, warum haben wir denn dann um 8 Uhr Vorlesung? Was sind die unmittelbaren Effekte von Tageslicht für unsere Leistungsfähigkeit, muss man ja hier fragen.
Ja, also bei Jugendlichen weiß man, dass die eigentlich eher Spättypen sind, und das macht wahrscheinlich sogar einen biologischen Sinn, warum die eher Spättypen sind. Und die müssen dann frühes volle Leistung erbringen in dem Vorlesungsraum. Das wird dann eher schwierig, weil für sie ist es eben zu früh. Und so direkte Effekte von Tageslicht auf die Leistungsfähigkeit zu testen, das ist natürlich schwierig, weil Tageslicht ist ja sehr komplex und hängt mit vielen Dingen zusammen. Wenn wir bei unserem Tageslicht aufhalten, dann sind wir meistens, ja, sind wir mal eben draußen, bewegen uns, haben frische Luft, und das dann alles zu isolieren und dann genau zu untersuchen, was macht denn jetzt Tageslicht mit uns? Gibt es denn da jetzt leistungsfördernde Effekte? Das ist einfach schwierig. Aber es gibt schon Hinweise, so Feldstudien, wo dann berichtet wird, dass Büroarbeiter, wenn die Räume dann nach dem Umziehen in ein neues Gebäude mit mehr Tageslicht durchflutet sind, dass die dann produktiver waren, sie haben nachts besser geschlafen. Man weiß auch, dass in Krankenhauszimmern, die mit mehr Tageslicht durchflutet sind, dass die Patienten dann schneller genesen und schneller nach Hause gehen können. Und man kennt es auch aus dem Labor, wenn man bestimmte Aspekte vom Tageslicht isoliert untersucht, dass das dann meistens auch zu besserer Leistungsfähigkeit führt. Und es ist aber auch deswegen sehr schwer zu untersuchen, weil wir ja, wenn wir eine Leistung erbringen wollen, auch versuchen, unser Bestes zu geben. Egal unter welcher Bedingung, egal ob es jetzt kalt oder warm ist, egal ob es jetzt laut oder leise ist und egal ob jetzt das Licht so oder so ist. Aber, und das hat meine Kollegin in Basel mal untersucht, sie hat mit unterschiedlichen Lichtfarben gearbeitet und eine war näher am Tageslicht. Und da hat sie gesehen, dass die Probanden dann bei den unterschiedlichen Lichtfarben zwar die gleiche kognitive Leistung erbringen konnten, aber bei dem Licht, das näher am Tageslicht war, musste sich der Körper dafür weniger anstrengen für die gleiche körperliche Leistung. Und sie hat es mit einem Parameter gemessen, den man übers Herz messen kann. Sie hat dann gesehen, bei der gleichen kognitiven Leistung kann man bei dem Licht, das näher am Tageslicht ist, muss man sich weniger dafür anstrengen.
Wenn du sagst, dass das näher am Tageslicht war, weil das klingt ja total spannend, geht es dann um die Helligkeit oder worum geht's?
In diesem Fall war es die Farbtemperatur vom Licht. Also das war eine höhere Farbtemperatur. Bei Farbtemperatur vom Licht spricht man, die gibt man in Kelvin an. Und sie hat warmes Licht untersucht, so bei um die 3000 Kelvin, dann normales und neutrales Licht bei 4000 Kelvin und dann ein kaltes Licht, das eher am Tageslicht entspricht, 6500 Kelvin.
Ein kleiner Einschub. Kelvin ist eine Einheit, mit der man die Lichtfarbe beschreibt. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Sonne ja ein glühender Feuerball ist. Und wie heiß sie glüht, wird in Kelvin gemessen. Warmweißes Licht liegt etwa bei 2700 Kelvin, so wie Kerzenschein. Und 6500 Kelvin ist dann bläulicher und entspricht etwa dem Tageslicht bei bedecktem Himmel.
Es ist vielleicht nicht alleine der Effekt von der Farbtemperatur gewesen, weil wir, ich habe ja vorhin gesagt, dass die innere Uhr wird über das Auge gesteuert, über das Tageslicht gesteuert. Und da weiß man seit 20, 25 Jahren, dass es da einen speziellen Fotorezeptor gibt im Auge, also ein Lichtfühler, der speziell Tageslicht fühlen kann. Und was das bedeutet, ist, dass im Tageslicht sind ja besonders viele Blauanteile enthalten. Und dieser Lichtfühler, das nennt man Melanopsin, das ist besonders empfindlich so in dieser Farbe Himmelblau. Was für ein Zufall. Das heißt, bei dieser Studie könnte es auch sein, dass es rein über diesen Fotorezeptor gegangen ist.
Das macht es ja nicht einfacher, das zu untersuchen tatsächlich. Also.
Nee, das macht es nicht einfach, genau. Und dieser Lichtfühler, von dem weiß man, dass der für Sehen kaum eine Rolle spielt oder gar keine Rolle vielleicht sogar spielt, der ist direkt mit Nervenbahnen an unsere innere Uhr verbunden. Also dieser spezielle Lichtfühler teilt uns mit, jetzt ist Tageslicht, jetzt ist Tag oder jetzt ist dunkel, jetzt ist Nacht.
Okay, also wenn das Tageslicht da ist, dann heißt das für unsere innere Uhr oder für die Hauptuhr, die das Signal kriegt, jetzt ist Tag, jetzt machst du das, lieber Körper und alle anderen inneren Uhren, was wir machen, wenn es tags ist. Und wenn eben sozusagen die Information fehlt oder es gibt sozusagen kein Licht, dann ist dann automatisch Nacht. Wie ist das vielleicht auch zeitlich im Zusammenhang? Ist dann sofort so jetzt Nacht umgestellt?
Nee, so ganz schnell geht es nicht. Und es wird dann auch nicht gleich mitgeteilt, dass Nacht ist, weil es ja dann nicht gleich stockdunkel. Aber ja, wenn zu wenig Licht vorhanden ist im Büro, und wir haben jetzt ein paar Büros mal gemessen und wir haben auch mal untersucht bei Studenten und Studentinnen, wie viel Licht man so täglich ausgesetzt ist. Da haben wir gemessen in Büros so zwischen 20 und 120 Lux und die Studierenden, die hatten so einen Median von 50 Lux waren die ausgesetzt am Tag.
Lux ist übrigens die Einheit, mit der man die Helligkeit misst, die auf eine Fläche auftrifft. Zum Vergleich, draußen bei Tageslicht sind es oft mehrere tausend Lux und im Büro manchmal nur 100. Und trotzdem können wir da was sehen.
Und das ist aber das Licht, was in der Natur so während der Dämmerung draußen vorherrscht. Das heißt, wir sagen den ganzen Tag unserer inneren Uhr, es ist Dämmerung. Und am Abend machen wir das auch oder machen wir vielleicht sogar das Gegenteil, wenn wir dann zu Hause sitzen und haben das gleiche Licht wieder. Dann wäre es ja draußen, wenn es schon stockfinster ist, dann würde das ja unserer inneren Uhr und diesem Lichtfühler sagen, es ist stockfinster, es ist Nacht. Aber wir sagen unserer inneren Uhr, es ist immer noch Dämmerung. Und das ist nicht gut für unsere innere Uhr. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen, wenn man sich wieder diese Wanduhr vorstellt mit dem Pendel und das pendelt so hin und her. Dann sagt man über dieses Tageslichtsignal, wenn man es denn hat, wenn man es früh hat, zum Beispiel, man sagt früh das Licht ist besonders wichtig, das Tageslicht, dann gibt man diesem Pendel wie einen kleinen Schubs und lässt es ein bisschen schneller pendeln, weil ich habe ja vorhin gesagt, so unsere inneren Uhren sind bei den meisten ein bisschen langsamer als 24 Stunden. Das heißt, die brauchen immer so einen kleinen Schubs. Das heißt, man schubst die über dieses morgendliche Lichtsignal so ein bisschen an, dieses Pendel, und dann pendelt es wieder ein bisschen schneller, dann pendelt es wieder in diesen 24 Stunden. Aber wenn man das am Abend macht, wenn man das Lichtsignal am Abend macht zu Hause, dann bremst man dieses Pendel ein bisschen ab. Das heißt, die innere Uhr pendelt dann noch langsamer, als er eigentlich schon pendelt. Das heißt, wir werden noch mehr zum Spättyp, wird unsere innere Uhr noch mehr verlangsamt. Und könnte man sich die Frage stellen, was passiert mittags um die Mittagszeit, wenn man sich Mittagszeit dem Tageslicht aussetzt, dann hat es recht wenig Einfluss auf die Geschwindigkeit von dem Pendel. Also es bleibt dann ungefähr gleich. Aber, und das weiß man jetzt erst seit kurzem, das Pendel hat ja nicht nur eine Geschwindigkeit, sondern das hat ja auch eine Höhe, in der es pendelt, also so eine Amplitude, mit der das pendelt. Und seit kurzem hat jetzt eine Studie gefunden, dass wenn mit Mittagslicht, Licht um die Mittagszeit, Tageslicht, helles Licht um die Mittagszeit, ist diese Amplitude größer, also das Pendel schlägt mehr aus. Das heißt, wir kriegen das Signal, es ist mehr Tag und mehr Nacht und unser Körper kann dann tagsüber mehr aktiv sein und nachts noch besser schlafen.
Also das heißt, wir pendeln dann auch mit einem größeren Unterschied zwischen Tagaktivität und Nachtschlaftiefe, also zwischen Ruhe und Aktivität. Was passiert denn, wenn, also das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, wenn ich höre 50 Lux im Median, das ist nichts irgendwie, im Gegensatz zu Tausenden von Lux, die wir draußen bei Tageslicht selbst bei einem bewölkten Himmel haben. Was macht denn dieser Tageslichtmangel mit uns Menschen oder in der Gesellschaft?
Also zum einen verstellt er unsere innere Uhr, aber er wirkt auch direkt auf die Stimmung. Also das weiß man schon seit den 80er Jahren eigentlich, dass Lichttherapie mit, ich glaube, man hat so gesagt, so 10.000 Lux für eine Stunde oder 5.000 Lux für zwei Stunden, dass das gegen Depression, auf jeden Fall gegen die saisonale Depression hilft, aber auch gegen eine richtige Depression. Also das wirkt direkt auf die Stimmung. Und manche Spezialisten sagen sogar, dass das bei Depressionen stärker wirkt als jedes Medikament, das Tageslicht, helles Licht. Aber es, wie gesagt, es wirkt auch auf unsere inneren Uhren. Und wenn die inneren Uhren eben so langfristig aus dem Takt kommen, dann führt es zu Krankheiten, speziell Licht am späten Abend oder in der Nacht. Verlangsamt nicht nur das Pendel, sondern das macht es auch nur noch ganz schwach. Dann pendelt es nur noch ganz schwach, so dass wir dann immerhin so wie so einem Dämmerzustand leben auch und dass wir dann tagsüber nicht fit sind und nachts nicht gut schlafen können.
Wäre das dann nicht eigentlich so, dass je nördlicher ich lebe und dadurch unter Umständen sehr, sehr viel Tageslicht oder sehr, sehr wenig Tageslicht ausgesetzt bin, dass diese Menschen dann prädestiniert sind für Krankheiten? Weil ganz provokativ gesagt, kann ich mir so auch nicht vorstellen, sonst würde da ja keiner leben. Andererseits, vielleicht ist es auch wieder das mit dem Wimpernschlag. Seit wann leben wir denn dort?
Ja, das ist natürlich auch wieder komplex. Aber da gibt es auch zum Beispiel, was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Myopie, die Kurzsichtigkeit. Auch da nimmt man an, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Tageslicht oder zu wenig Tageslicht, weil man weiß, in Asien verbringen die Menschen und die Kinder viel Zeit in Innenräumen und da tritt Myopie und also Kurzsichtigkeit sehr, sehr häufig auf, immer mehr. Nach der Covid-Pandemie, wo die Kinder dann auch mehr Zeit im Innenraum verbracht haben, mehr vor dem Bildschirm, war es kurz danach auch so, dass die Kurzsichtigkeit häufiger aufgetreten ist. Aber in Norwegen, komischerweise, wo die Tage ja im Winter sehr kurz sind, im Sommer dafür länger. Aber was dann auf deine Frage abzielt, da kommt Kurzsichtigkeit sehr wenig vor. Und dort ist es aber so, dass die Kindergartenkinder viel Zeit im Freien verbringen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass wenn man in südlichen Regionen lebt, mehr Tageslicht abbekommt. So, ich kenne es von der Familie so, wenn es da im Sommer richtig heiß ist, dann geht man nicht so gerne raus. Und ich glaube, Dubai ist da noch ein besseres Beispiel. So, Dubai ist schon sehr südlich, aber halt auch sehr heiß. Und deswegen hält man sich da auch recht viel in Gebäuden auf. Das Gleiche habe ich gehört von einem Kollegen aus Marokko, der hat gesagt, ja, die Leute gehen eigentlich gar nicht so gerne raus, weil es so heiß ist.
Also das heißt, es ist einfach ein komplexes Zusammenspiel unter Umständen. Wie du vorhin schon gesagt hast, A, schwer zu erforschen und B, ist es vielleicht nicht einfach nur die Aussetzung mit Tageslicht, sondern auch die klimatischen Bedingungen.
Ja, ja.
Wenn man jetzt das mal wieder von dem großen, weltweiten mal wieder zurückholt in deine tägliche Arbeit, wie setzt du denn diese Erkenntnisse um in deiner täglichen Arbeit? Wie leitet dich das?
Es leitet mich, wenn ich es auf die Arbeit beziehe, so, dass ich mich jetzt für die Lichtexposition noch mehr interessiere. Und deswegen machen wir auch solche Untersuchungen mit kleinen Lichtdosimetern, die man ans Brillengestell anbringen kann, um herauszufinden, wie viel Licht sind wir denn wirklich ausgesetzt am Tag, so im Schnitt. Privat beeinflusst es mich so, dass ich gerne rausgehe. Also ich gehe sowieso gerne raus, aber jetzt wo ich die Effekte noch genauer kenne, bleibt mein Fahrrad-Home-Trainer einfach immer eigentlich verstaubt und dient als Kleiderständer. Und ich gehe lieber auch bei schlechtem Wetter, wenn es kalt ist oder neblig, raus und fahre mit einem echten Fahrrad draußen bei Tageslicht. Oder ich gehe früh, vielleicht ein bisschen später in die Arbeit oder fange später an zu arbeiten, gehe erstmal eine Runde joggen. Oder ich mache die Mittagspause ein bisschen länger und gehe mittags raus und gehe mittags joggen und gehe eigentlich nicht ins Fitnessstudio und versuche so ein bisschen die Freiheiten, die man so hat, zwischen den Meetings zu nutzen mit Tageslicht. Und ich versuche so wie man vielleicht die Schritte zu zählen oder die Kalorien zu zählen oder auf eine gesunde Ernährung achtet, versuche ich die Tageslichtminuten zu zählen oder eigentlich lieber die Tageslichtstunden zu zählen.
Schön. Bei der Recherche zu dir ist mir aufgefallen, dass du da auch der WHO quasi mit denen im Gespräch warst. Und was hast du denen da erzählt? Weil das hört sich jetzt schon nach einem gesunden Lebensstil an.
Denen habe ich im Prinzip das erzählt, was ich heute erzählt habe, bloß natürlich mehr auf wissenschaftlicher Basis und die Referenzen dazu aufgezeigt, um zu zeigen, dass eben ja zu wenig Tageslicht auch ungesund ist. Und das war innerhalb von einem Meeting, wo es um nicht ionisierende Strahlung ging. Das Meeting hat einen ganzen Tag gedauert und es ging eigentlich den ganzen Tag eher um das Thema Hautkrebs. Und ich hatte eine Viertelstunde Zeit, um auch die positiven Seiten vom Tageslicht zu zeigen. Und natürlich muss man da vorsichtig sein. So, wir haben es vorhin davon gehabt, die Dosis macht das Gift wie überall. Man muss da schon natürlich aufpassen. So, wir sind hellhäutig und können nicht direkt irgendwo im Süden ans Meer gehen und ungeschützt da einen Sonnenbrand holen. Das ist sicher nicht gesund und das gleiche in den Bergen. Aber diese Vorsicht, die ist bekannt und da passt man vielleicht sogar zu viel schon auf. Aber umgekehrt, dass es auch zu wenig Tageslicht krank macht und sogar zu Krebs führt. Also bei der Schichtarbeit zum Beispiel. Also das ist irgendwie, das müsste bekannter werden. So, und da gibt's eigentlich auch schon länger Studien dazu, die gezeigt haben, dass Melatonin ist dieses körpereigene Hormon, was tagsüber nicht vorhanden ist und was abends langsam ansteigt. Wenn man es aber abends unterdrückt durch Licht, diesen Anstieg, dann kann es diese regenerativen Prozesse im Körper nicht durchführen, die es eigentlich sollte. Und man weiß, dass das Melatonin das Tumorwachstum hemmen kann. Und das ist meiner Meinung nach viel zu wenig bekannt.
Wow. Wenn du jetzt den Zuhörenden eine Botschaft mitgeben müsstest, wie wäre die?
Ja, so Tageslichtminuten zählen, Tageslichtstunden zählen. Vielleicht sich bewusst machen, dass Tageslicht nicht nur Sonnenbrand verursacht, sondern dass man bewusst mal irgendwie die Jalousien hochmacht, Licht in Innenräume lässt, mal rausgeht, wenn es geht. Auch vielleicht je nachdem, was man gerade für eine Besprechung hat oder so, dass man dann mit einem Kollegen mal aus der dunklen Kaffeeküche rausgeht und sich vors Haus stellt und diese Besprechung dann vor dem Haus macht vielleicht. Oder dass man sich da ein bisschen bewusster macht, dass Tageslicht wichtig ist für uns. Und eben abends auch aufpassen. Also wenn jetzt jemand die ganze Gesundheit egal ist, dieser ganze Gesundheitsaspekt, sollte man trotzdem aufpassen abends mit zu viel Blaulicht, also mit dem falschen Lichtsignal, das falsche Licht zur falschen Zeit. Weil wir haben auch in der Studie gesehen, dass mehr Blaulichtexposition am Abend einhergeht mit einem höheren BMI, mit einem höheren Body Mass Index. Und natürlich ist eine Korrelation, muss nicht unbedingt kausal sein, also es kann auch andere Gründe haben, warum die einen höheren BMI haben. Aber man kann zumindest dann mal die Frage stellen, so ob Blaulicht am Abend dick macht.
Vielen, vielen Dank für deine Einführungen. Du hast jetzt super spannende Sachen gesagt. Diese 1,5 Milliarden Jahre der Tageslichtwahrnehmung auf ein Jahr aufzuteilen und wie lang das bei uns ist und dass wir erst seit 3 Stunden das Feuer haben, wenn man sich es in einem Jahr anschaut, und erst seit 3 Sekunden künstliche Beleuchtung, das heißt der Einfluss dieses Riesenzeitraums, in dem Tageslicht uns geprägt hat, also sich mit dieser Pendeluhr im Kopf zeigt und den allen hormonellen Veränderungen, die im Körper stattfinden, bis hin zu, lass uns doch einfach mal statt Schritte zählen oder zusätzlich zu Schritten zählen, wie viele waren davon draußen und wie viele unter Tageslicht und Minuten zählen. Das finde ich sehr, sehr schön. Unser Umgang mit Tageslicht zeigt sich ja auch in der Gestaltung unserer Umwelt, wie wir leben, wie unsere Gebäude aussehen, wie unser Alltag aussehen. Und das wollen wir uns in den nächsten Folgen auch noch genauer anschauen. Deswegen ganz herzlichen Dank für diese grundlegende Einführung, was für eine Wahnsinnsbedeutung Tageslicht für uns hat.
Sehr gerne.
Dann möchte ich mich auch noch bei dir, Caro, bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und mit mir gemeinsam Oliver zugehört hast, Fragen gestellt hast. Auch dir, Oliver, nochmal vielen herzlichen Dank für das Interview. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal weitergeht mit dem Tageslicht.
Sehr gern. Ich freue mich auch auf unser nächstes Mal.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr auf unserer Website. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auf eure Fragen und Feedback jeglicher Art. Licht hören ist ein gemeinsames Projekt der Lichtgesellschaften Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.